In diesem Vortrag heute Nachmittag möchte ich mit Ihnen dieses erstaunliche Immunsystem ansehen, das Gott in unseren Körper hineingepackt hat. Das Immunsystem tut viel, um Krankheiten zu verhindern, und das Immunsystem hat auch viel mit der Heilung von Krankheiten zu tun. Aber viele Leute wissen nicht, was ihr Immunsystem ist. Also möchte ich Sie auf eine Reise durch den Körper mitnehmen und Ihnen zeigen, was Ihr Immunsystem ist. Sprüche 14, Vers 6 sagt, für den Verständigen ist Erkenntnis leicht. Deshalb möchte ich, dass Sie Ihr Immunsystem verstehen. Wussten Sie, dass Ihre Haut an vorderster Front des Immunsystems steht? Die Haut schützt Ihren Körper. Sie schützt ihn vor schädlichen Krankheitserregern und sie ist ein sehr effektiver Schutzanzug oder eine Art Rüstung, die das Blut und das Innere des Körpers vor äußeren Einflüssen schützt. Die Haut hat die Fähigkeit zu atmen. Sie kann auch Abfallstoffe entsorgen und die Haut kann auch Dinge aufnehmen. Ihre Haut steht also an vorderster Front, um ihren Körper zu schützen. Aber gehen wir weiter zum Kopf. Am Kopf finden wir 7 Öffnungen. 2 Ohren, 2 Augen, 2 Nasenlöcher und einen Mund. Fangen wir mit den Ohren an. Sie haben dort den Gehörgang. Und etwa auf halber Strecke befindet sich das Trommelfell. Das Trommelfell schützt vor Fremdkörpern, die in das Ohr gelangen. Dort haben sie auch kleine Haare und Ohrenschmalz, das Dinge einfangen und am weiteren Eindringen hindern kann. Gehen wir zu den Augen. Beachten Sie, dass wir rund um das Auge eine knöcherne Struktur haben. Wenn wir hier im Gesicht getroffen werden, so schützten diese Knochenstruktur das Auge. Doch wenn etwas versucht, ins Auge einzudringen, haben wir den natürlichen Reflex zu blinzeln und die Wimpern schützen uns vor kleinen Teilen, die eindringen könnten. Aber manchmal kommt etwas Kleines durch die Wimpern und gelangt ins Auge. Wenn man sich das Auge betrachtet, sieht man eine Flüssigkeit, die das Auge umgibt. Diese Flüssigkeit kann ebenfalls Dinge einfangen, die in das Auge gelangen. Wenn es ein kleines Insekt ist, wird es ziemlich schnell sterben, weil es in dieser Flüssigkeit erstickt. Schließlich gelangt es in den Augenwinkel und wir können es leicht herauswischen. Jetzt kommen wir zu der Nase. Die Nase reinigt die Luft. Die Nase wärmt die Luft an und befeuchtet außerdem die Luft. Deshalb sollten wir durch die Nase einatmen und auch eine Bauchatmung praktizieren. Die Bauchmuskulatur ist dazu entworfen, unsere Atmung zu unterstützen. Die Nase reinigt, erwärmt und befeuchtet die Luft. Das macht der Mund nicht. Der einzige Grund, warum jemand vielleicht durch den Mund atmet, liegt in einer leichten Verstopfung der Nase. In der Nase haben wir auch eine Schleimschicht und kleine Haare. Wenn wir also Luft einatmen, die Staub enthält, passiert sie die Nasengänge, wo der Staub herausgefiltert wird. Dann kommt die Luft in die Lunge. Aber auch in der Lunge finden wir kleine Härchen und eine dünne Schleimschicht, die ebenfalls alles abfangen kann, was vielleicht noch hineingelangt. Und wenn es uns doch passiert, dass etwas in die Luftröhre gerät, die von den Nasengängen bis hinunter in die Lunge reicht, dann kommt der Hustenreflex, den wir alle kennen. Dieser Hustenreflex dient dazu, Dinge aus der Lunge herauszubekommen, die dort hineingeraten sind. Wenn wir schlucken, ist da eine kleine Tür oder Klappe, die die Luftröhre verschließt, weil da noch eine Röhre ist, nämlich die Speiseröhre. Alles, was in den Mund gelangt, jedenfalls wenn es Nahrung ist, wird gekaut. Doch der Schluckvorgang verschließt die Luftröhre, die zur Lunge führt, so dass die Nahrung beim Schlucken durch die Speiseröhre in den Magen gelangt. Im Magen haben wir ein weiteres Verdauungssystem an vorderster Linie, was auch Teil unseres Immunsystems ist, nämlich Salzsäure. Diese Salzsäure im Magen ist sehr stark. Wenn ein Tropfen davon auf Ihre Haut gelangen würde, könnte sie ein Loch hineinfressen. Die Salzsäure hat verschiedene Aufgaben. Eine davon ist, eine Verbindung mit Pepsinogen einzugehen, um Pepsin freizusetzen. Dieses Pepsin spaltet Eiweiß auf. Es ist also ein sehr wichtiger Teil der Verdauung. Aber die Salzsäure hat noch eine weitere Funktion. Sie ist antimykotisch, antibakteriell und wirkt gegen Hefezellen. Wenn Sie also etwas essen, was mit Schimmelpilzen, Bakterien oder dergleichen belastet ist, die man natürlich mit dem bloßen Auge nicht erkennen kann, wird die Salzsäure das vernichten. Denken wir für einen Moment an Hunde. Hunde haben etwa 10-mal so viel Salzsäure im Magen wie Menschen. Und dann sehen Sie sich das an, was viele Hunde fressen. Meine Tochter lebt auf einer Farm und ihr Hund brachte einmal einen Knochen von einer toten Kuh nach Hause. Oh, das stank wirklich schlimm. Und der Hund frisst das und stirbt nicht daran, weil diese starke Salzsäure im Hundemagen dafür gemacht ist, jeglichen schädlichen Erreger abzutöten. Gott gab uns die Salzsäure aus gutem Grund. Einer davon ist die Unterstützung der Verdauung, aber der andere sind die antibakteriellen Bestandteile. Weiter unten im Verdauungstrakt haben wir die Darmzotten. Wir hatten sie uns schon angesehen, als wir die Verdauung besprachen. Und genau in der Mitte der Zotten, die den Verdauungstrakt auskleiden, wobei wir besonders den Dünndarm betrachten, befindet sich die Verbindung zum lymphatischen System. Aber in diesen Zotten befindet sich auch ein Netz an Kapillargefäßen. Dieses Netz an Kapillargefäßen nimmt all die Nährstoffe aus unserem Essen auf und transportiert sie durch den Körper. Die Bibel sagt in Levitikus 17, Vers 7, das Leben des Fleisches ist im Blut. Denn alles, was wir essen, wird erst dann ein Teil von uns, wenn es in kleine Bausteine zerlegt ist und ins Blut aufgenommen wird. Dann wird es ein Teil von Ihnen oder mir. Aber es gibt dort noch eine weitere Verteidigungslinie, nämlich die gesunden Bakterien oder Darmflora, die den Verdauungstrakt auskleiden und sich wie eine dicke Grasnarbe um die Zotten herumlegen. Wir hatten das schon vorher angesehen. Diese Zotten sind mit dieser dicken Schicht von Bakterien, Hefe und anderen Pilzen bedeckt, die man die gesunde Darmflora nennt. Sie sind für das anfängliche Aufspalten unserer Nahrung verantwortlich. Nein, Entschuldigung, für das finale Aufspalten. Das anfängliche Aufspalten geschieht durch die Verdauungsenzyme. Aber für das finale Zerlegen ist die gesunde Darmflora mit zuständig. Sie trägt auch zur Aufnahme der Nährstoffe an diesem Bürstensaum ins Blut bei. Aber die Rolle, die ich ganz besonders betrachten möchte, ist die Schutzfunktion, die sie innerhalb des Immunsystems übernimmt. Diese guten Bakterien, die den Verdauungstrakt als gesunde Darmflora auskleiden, schützt das Blut vor möglichen schädlichen Pathogenen, die sich im Darm befinden könnten. Diese Bakterien ernähren auch die Zellen, die den Verdauungstrakt auskleiden. Wie wir uns schon in dem vorherigen Vortrag angesehen hatten, sind ja diese Pilze, Hefen oder Bakterien nicht Feinde, sondern das kommt nur, wenn sie in unausgewogener Weise auftreten. Aber leider töten viele Dinge, die Menschen heutzutage tun, diese letzte Verteidigungslinie, bevor etwas in die Blutbahn kommt. Antibiotika haben die Fähigkeit, sie abzutöten. Auch viele Schmerzmittel können das. Statine können das. Raffinierter Zucker ernährt Candida im Blut. Wir haben Dutzende verschiedener Candida-Arten. Es wird nur zum Problem, wenn es außer Kontrolle gerät. Es gerät zum Beispiel außer Kontrolle mit Antibiotika, die die guten Bakterien abtöten, womit die Hefebakterien sich ausbreiten können. Das wäre einer der Hauptgründe. Ich sah einmal eine Reportage über den Darm an. Ein Facharzt erklärte, Wir dachten immer, dass Gott einen Fehler machte, als er den Geburtskanal so dicht neben dem Anus legte. Und so machten wir vor 40 Jahren noch einen Einlauf, wenn die Frau anfing, Wehen zu haben, weil wir den Darm sauber halten wollten. Denn wenn sich der Geburtskanal ausdehnt, dann dehnt sich auch der Teil des Analbereichs aus. Und wir wollten nicht, dass das Baby mit irgendetwas davon in Berührung kommt, was dort herauskommt. Wir dachten immer, Gott ist da ein Fehler unterlaufen. Aber jetzt wissen wir, dass es ein perfektes Design ist. Denn wenn das Baby aus dem Geburtskanal kommt und sich dieser Bereich weitet, dann weitet sich auch der anale Bereich und die Luft, die dort herauskommt, ist Teil der ersten Atemluft des Neugeborenen. Und wir wissen jetzt, dass diese Bakterien der ersten Atemzüge in den Darm des Kindes gelangen und dabei helfen, die Darmflora des Babys aufzubauen. Denn im Uterus ist der Darm des Babys steril und hat überhaupt keine Darmflora. Auch in den ersten 3 Tagen, bevor die Brust mit der Milchbildung richtig angefangen hat, ist das Kolostrum, die dicke, cremige Vormilch, die die Brust absondert, sehr reich an mütterlicher Darmflora. Die Darmflora spielt beim Aufbau unseres Immunsystems eine sehr wichtige Rolle. Deshalb ist eine natürliche Geburt und das Stillen der Neugeborenen ein wichtiger Teil im Aufbau ihres Immunsystems. Nehmen wir an, jemand hat nicht genug Salzsäure im Magen und einige Bakterien überleben. Und nehmen wir an, diese Person hat auch eine gestörte Darmflora. Damit haben wir eine Situation, in der Bakterien ins Blut gelangen können. Dort treffen wir auf eine weitere Verteidigungslinie, die Gott in den menschlichen Körper hineingelegt hat. Unsere weißen Blutkörperchen. Die Bibel sagt, das Leben des Fleisches ist im Blut. Was enthält das Blut denn, damit es Leben sein kann? Damit das Blut das Leben des Fleisches sein kann, besteht es einmal aus roten Blutkörperchen. Die roten Blutkörperchen transportieren den Sauerstoff, also das Element, das wir zum Leben am nötigsten haben. Sie transportieren auch Nährstoffe. Die Nährstoffe, die unser Blut mit der Hilfe dieser kleinen Bakterien bekommt, die unseren Verdauungstrakt auskleiden. Und das Blut transportiert auch das Wasser. Eine wichtige Rolle, die das Blut übernimmt, ist der Abtransport von Abfallstoffen. Das ist wichtig, denn als lebende Organismen, in denen viele verschiedene Funktionen ablaufen, fallen auch Abfallstoffe an, sogar auf zellulärer Ebene. Wenn Sauerstoff und Glucose zusammen verstoffwechselt werden, um Energie zu produzieren, entsteht ein gasförmiger Abfallstoff, nämlich Kohlendioxid. Bei allen Körperfunktionen werden Abfallstoffe freigesetzt und das Blut transportiert also nicht nur Sauerstoff, Nährstoffe und Wasser zu jeder Körperzelle, sondern es transportiert auch den Abfall ab. Aber Blut enthält noch etwas, nämlich die weißen Blutkörperchen. Sehen wir uns nun die weißen Blutkörperchen und deren Rolle an. Wir haben 5 verschiedene Arten von Blutkörperchen. Einmal die Neutrophilen. Dies sind die häufigsten weißen Blutkörperchen. Neutrophile stellen ungefähr 65% unserer weißen Blutkörperchen. Und dann haben wir die Lymphozyten. Die Lymphozyten sind eine andere Art von weißen Blutkörperchen, die in unseren Lymphdrüsen gebildet werden. Sie machen ungefähr 20% unserer weißen Blutkörperchen aus. Als nächstes haben wir unter den weißen Blutkörperchen die Monozyten, die etwa 10% ausmachen. Dann gibt es noch die Basophilen, die nur einen geringen Teil ausmachen, nämlich 3%. Und dann haben wir noch die Eosinophilen und diese machen nur etwa 2% unserer weißen Blutkörperchen aus. Und wenn nun Bakterien in die Blutbahn gelangen, dann benachrichtigen die Lymphozyten, die Späher unter dem Blutkörperchen, die beständig das Blut auskundschaften, sofort die Neutrophilen. Dann kommen die Neutrophilen und umschließen die Bakterien. Sie gaben Hydroxid ab und das tötet die Bakterien und so werden sie mit dem Bakterium fertig. Dabei sterben auch die Neutrophilen. Sie alle haben etwas verschiedene Aufgaben, aber im Grunde sind sie unsere innere Armee. Ich möchte Ihnen eine Illustration geben, wie das funktioniert. Ich war in Neuseeland und hatte ein Beratungsgespräch mit einer Dame. Sie hatte ihren 7-jährigen Sohn mit dabei. Mir fiel sofort auf, dass etwas mit seinem Finger nicht stimmte. Er war doppelt so dick und der Bub hielt ihn so. Ich fragte, oh, was ist mit dem Finger passiert? Und die Mutter sagte, oh, das ist Zellulitis. Was bedeutet denn Zellulitis? Nun, einfach Entzündung der Zellen. Man könnte allerdings sehen, dass da eine größere Entzündung vorhanden war, weil er doppelt so dick und um das Gelenk so stark gerötet war. Und oben auf dem angeschwollenen Hügel war er gelb. Es war wie ein eingeschlossener Eiter. Und ich sagte, aha, aber was haben Sie dagegen gemacht? Und die Mutter sagte, er nimmt jetzt schon die zweite Runde Antibiotika, dazu Schmerzmittel und Schlafmittel, damit er nachts wenigstens schlafen kann. Und der kleine Kunde war gerade mal 7. Kann ich etwas versuchen, fragte ich, aber ja, bitte. Also besorgte ich 2 Tassen, größere Becher, und füllte einen mit sehr warmem Wasser und er steckte den Finger 3 Minuten hinein. Zuerst probierte der Junge mit seinem gesunden Finger, ob die Temperatur passte. Und dann hielt er den entzündeten Finger hinein. Das war ihm dann immer noch zu warm und ich goss etwas kaltes Wasser nach, bis es angenehm für ihn war. Der Grund, warum ich das warme Wasser nur für 3 Minuten anwendete, liegt darin, dass warmes Wasser für den Körper anfängt, stimulierend zu wirken. Ich denke, das können wir alle nachfühlen. Wenn es uns etwas kalt ist und wir warm duschen, dann kribbelt es richtig. Es ist stimulierend. Und was wird dabei stimuliert? Das Blut. Nach 3 Minuten wird der Blutfluss langsamer. Also kam der Finger in kaltes Wasser. Ich tat noch ein paar Eiswürfel in das kalte Wasser. Und im kalten Wasser ließen wir den Finger nur für 30 Sekunden. Ich denke, wir wissen alle, dass auch Kälte stimulierend wirkt. Haben Sie den kalten Guss nach der warmen Dusche schon ausprobiert? Da macht man gewöhnlich und es stimuliert. Was wird angeregt? Der Blutfluss. Aber bei Kälte fließt das Blut schon nach 30 Sekunden langsamer. Also kam der Finger nach 30 Sekunden zurück ins warme Wasser. Aber bevor wir ihn wieder hineinlegen, goss ich ein wenig heißes Wasser nach, um die Wärme beizubehalten. Ich ließ ihn wieder zuerst den gesunden Finger hineintauchen. Ist das angenehm für dich? Ja. Und dann kam der entzündete Finger hinein. Normalerweise kann man nach der Kälte etwas mehr Wärme aushalten. Nach 3 Minuten, bevor das Blut Zeit hat, langsamer zu fließen, geht man zurück ins kalte Wasser und nach 30 Sekunden wieder zurück in die Wärme. Und wir machten das 3-mal. 3-mal warm, 3-mal kalt. Wie lange brauchte das? Ach, sind wir etwas großzügig und sagen 10 Minuten. Das ist doch wirklich nicht lang, oder? Als das 2. Tauchbad im warmen Becher dem Ende zuging, fing der kleine Junge zu lächeln an. Das Lächeln zeigte mir, dass er eine Linderung spürte. Denn wenn etwas doppelt so dick angeschwollen ist, verursacht dieser Druck sehr viel Schmerzen. Und deshalb hatte die Mutter auch auf Schmerzmittel und Schlaftabletten zurückgegriffen. Sie wollte ihrem Jungen alle diese Dinge zwar nicht geben, aber der Bub tat ihr doch leid, weil er nicht schlafen konnte. Nach 3-mal warm und 3-mal kalt, was ungefähr 10 Minuten gedauert hatte, hatte der Junge ein breites Grinsen in seinem Gesicht. Welche Erleichterung! Er sah seine Mutter an. Wir mussten gar nicht fragen, man sah ihm an, wie er sich fühlte. Und dann raspelte ich eine rohe Kartoffel, nahm ein kleines Tuch und rieb eine rohe Kartoffel. Den Kartoffeln vermindern Entzündungen und ziehen sie heraus. Ich machte ein kleines Päckchen daraus. Das Tuch war ungefähr so groß und ich nahm ungefähr so viel geriebene Kartoffel dafür. Und dann faltete ich es von oben und unten zusammen und schlug auch die Seiten übereinander. Jetzt hatte ich ein kleines Päckchen, das ungefähr so groß war. Die Rückseite hat mehrere Stofflagen, aber die Vorderseite hat nur eine Lage Stoff und man konnte schon sehen, dass der Kartoffelsaft durchkam. Ich legte das auf seinen Finger, darüber kam noch etwas Plastikfolie und dann wurde es festgebunden. Ich fragte ihn, ob er etwas dagegen hätte, wenn wir beten würden, dass Gott durch diesen Wickel segnen würde. Er stimmte bereitwillig zu. Ich hatte sein Vertrauen schon gewonnen, als der Schmerz mit den Wechselbädern nachließ. Als sie nach Hause gingen, rief mich seine Mutter etwa 4 Stunden später an. Es war 2 Uhr nachmittags. Er hatte sie gefragt, ob sie das wieder machen könnten. Warum hat der Junge das gefragt? Wegen der Erleichterung, die es ihm gebracht hatte. Sie bemerkte, dass die Schwellung etwas zurückgegangen war und sie sagte mir später, dass sie um 6 Uhr abends den Wickel abnahmen, weil er duschte. Und wieder hatte die Schwellung weiter abgenommen. Und nach dem Duschen machten sie wieder Wechselbäder und legten einen frischen Kartoffelwickel auf. Und als am nächsten Morgen den Wickel abnahmen, hatte der Finger wieder normale Größe und der Kartoffelwickel hatte den ganzen Abfall herausgezogen. Sie sagte, das ist einfach unglaublich. Sein Finger sieht ein bisschen wie eine getrocknete Pflaume aus. Und sie machten noch einmal die wechselwarmen Tauchbäder und weil der ganze Schmutz herausgekommen war, verband sie den Finger nochmals. Die darauffolgende Nacht machten sie noch einen rohen Kartoffelwickel. Sie sagte mir, ich kann es einfach nicht fassen. 10 Tage lang hat mein kleiner Junge so gelitten. Erinnern Sie sich noch, was ich in meinem letzten Vortrag sagte? Ich habe nichts gegen Antibiotika, aber ich denke, dass sie für lebensrettende Maßnahmen aufgehoben werden sollten. Nun, diese Mutter wusste einfach nichts von wechselwarmen Wasseranwendungen. Sie wusste nichts von einem rohen Kartoffelwickel. Und das erinnerte mich wieder an Ellen Whites Worte. Die einzige Hoffnung auf eine Besserung dieser Verhältnisse liegt in der Aufklärung der Menschen über die richtigen Prinzipien. Wir brachten dem Jungen nicht nur bei, was er tun konnte, sondern es brachte ihm auch eine große Linderung. Der kleine Junge hatte eine unglaubliche Erfahrung gemacht, die ihn sicher sein ganzes Leben begleitet. Ich bin sicher, dass er das als Vater auch bei seinen Kindern anwendet. Und die Mutter erst. Sie hatte die einfachen, wirklich einfachen, natürlichen Behandlungen erfahren und welche Kraft in ihnen steckt, Heilung zu bewirken. Was war denn die Rötung und die Schwellung gewesen? Ich hatte weiter nachgefragt, was dem Jungen passiert war. Er hatte an seiner Fingerspitze eine Blase gehabt. Und diese Blase brach auf, während er mit seinem kleinen Auto im Dreck spielte. Und so kam etwas Dreck hinein. Erinnern Sie sich noch, dass ich sagte, dass unsere Haut wie eine Schutzausrüstung ist? Und immer wenn die Haut verletzt ist, wird das Innere des Körpers und das Blut der Außenwelt ausgesetzt. Deshalb ist es wichtig, das sauber zu halten und zu verbinden. Die Mutter wusste nicht, dass die Blase aufgegangen war und der kleine Junge wusste gar nichts über aufgegangene Blasen und dass sie nicht im Dreck sein sollten. Also was war geschehen? Sein Körper hatte sofort weiteres Blut in diesen Teil des Körpers geschickt. Ihr lymphatisches System ist der Staubsauger des Körpers. Er saugt Abfall aus dem Gewebe auf, befördert die Abfallstoffe zu den Lymphknoten unter dem Arm, den Leisten und am Hals. Und in den Lymphknoten hat man die Lymphozyten, die dort sind, um Krankheiten zu bekämpfen. Es kam auch viel Blut in diesen Bereich, die, wie ich meine, viele Neutrophile und Lymphozyten enthielt, vielleicht alles von ihnen. Alle waren eifrig damit beschäftigt, gegen den Dreck zu kämpfen, der in die Wunde gelangt war. Und als sie abstarben, bildete sich Eiter. Das ist Eiter, tote weiße Blutkörperchen. Der Körper tat, was er nur konnte. Aber oft neigt das Blut bei einer Verletzung dazu, in diesem Bereich nicht mehr richtig zu fließen. Und was der Körper jetzt braucht, ist, dass wir ihm dabei helfen. Sehen Sie, was wir getan haben? Wir haben mit den körpereigenen Vorgängen gearbeitet, um eine Heilungssituation zu fördern. Hydrotherapie nennt man das. Hydrotherapie wurde schon seit Jahrhunderten angewendet. Und was das Lindern von Schmerzen angelangt, ist sie einzigartig. Erinnern Sie sich, wie lange es dauerte, bis es dem Jungen besser ging? Es dauerte keine 3 Durchgänge und es setzte am Ende des 2. warmen Tauchbads ein. 7 Minuten, bis er eine Linderung verspürte. Wenn Sie ein Schmerzmittel nehmen, um Linderung zu erfahren, wie lange dauert es dann, bis das Schmerzmittel wirkt? Nun, wahrscheinlich eine halbe Stunde. Es ist unglaublich, wie Schmerzen gelindert werden. Und alles, was diese wechselwarmen Anwendungen machen, ist, den Blutfluss anzuregen. Und das Blut ist der Heiler. Was das Blut alles enthält, was wir zur Heilung benötigen. Wenn meine Schwester die Naturwissenschaften an der Oberstufe unterrichtet, ihren Schülern etwas über das Immunsystem und die weißen Blutkörperchen beibrachte, dann hielt sie inne, sah ihre Klasse an und sagte: Seht ihr, der Körper ist so gemacht, dass er sich selbst heilt. Man kann sich das Immunsystem nicht ansehen, ohne zu dieser Schlussfolgerung zu gelangen. Aber damit das Blut das Leben in sich haben kann, müssen wir diese Gesetze anwenden. Wir müssen sicherstellen, dass wir ausreichend frische Luft haben. Wir müssen jeden Tag Bewegung und Training haben, um eine gute Sauerstoffversorgung zu haben. Sauerstoff ist das wichtigste Element, um zu leben. Wir brauchen jeden Tag Sonnenschein. Sonnenschein kann Erreger entfernen und die Luft reinigen. Wir müssen mit all den Dingen aufhören, die die Fähigkeit haben, unser Immunsystem zu stören und zu behindern. Und einer der größten Behinderer ist raffinierter Zucker. Dr. Neil Nedley hat in seinem Buch Proof Positive Grafiken, die zeigen, wie viele weiße Blutkörperchen mit jedem Teelöffel voll Zucker abgetötet werden. Zucker ist ein Killer. Das sagt Dr. John Chutkin in seinem Buch Pure, White and Deadly. Er fordert sogar, dass Zucker verboten werden sollte, weil er so tödlich ist. Koffein kann die weißen Blutkörperchen auch behindern. Alkohol hat eine vernichtende Wirkung auf die weißen Blutkörperchen. Das ist die Mäßigkeit, Ruhe. Wir müssen jede Nacht schlafen. Wir müssen jede Nacht früh zu Bett gehen. Um 9 Uhr abends sollten wir idealerweise schon schlafen. Und während wir schlafen, arbeitet ein Reinigungssystem. Und während wir schlafen, schöpft der Körper neue Kraft, erneuert sich und bereitet uns auf den nächsten Tag vor. Bitte erlauben Sie Ihrem Körper, diesen verjüngenden, erfrischenden und kräfteerneuernden Prozess zu durchlaufen. Jede Nacht, 8 Stunden, das ist nicht verhandelbar. Bewegung. Bewegung bewegt auch das Blut. Bewegung erhöht die Sauerstoffaufnahme des Blutes. Wir sollten jeden Tag Bewegung und Training haben. Richtige Ernährung. Wir brauchen eine angemessene Ernährung, damit das Blut die entsprechenden Nährstoffe hat, um den Zellen die Möglichkeit zur Heilung zu geben. Damit die weißen Blutkörperchen hergestellt werden können, damit ihr Immunsystem bereitstehen kann. Die meisten oder alle ihrer roten und viele der weißen Blutkörperchen werden im Knochenmark gebildet. Und der Körper braucht Nährstoffe, um die weißen Blutkörperchen so herzustellen, wie sie sein sollten. Wir brauchen die Nährstoffe und wir brauchen Wasser. Unser Blut muss schön dünnflüssig sein, damit es leicht im Körper fließen kann und es auch dem Herz leichter macht, es durch den ganzen Körper zu pumpen. Wir brauchen also mindestens 8 Gläser Wasser pro Tag. Gottvertrauen. Dieses Vertrauen in die göttliche Macht wirkt sich emotional, körperlich, geistlich, geistig auf uns aus. Genau genommen betrifft es alles. Und heute zeigen das viele Studien. Es ist sehr wichtig, dankbar zu sein. Jeden Augenblick. Danken wir Gott für dieses erstaunliche Immunsystem, das er uns gegeben hat. Die Grundfunktion, die der Körper zur Heilung nutzt, ist unser Immunsystem. Kein Wunder, dass Ellen White sagt, dass die 8 Gesundheitsgesetze die wahren Heilmittel sind. Nehmen wir an, es ist Winter und viele Leute haben Erkältungen. Einige Leute haben den Coronavirus. Was können wir machen? Viele Leute riefen mich an und sagten: Barbara, was kann ich tun, um mich vor dem Coronavirus zu schützen? Und ich sagte: Das Wichtigste, was du tun kannst, ist aufzuhören, die Nachrichten anzuschauen. Denn mit den Nachrichten kommt Furcht hinzu. In Australien hatten wir zum Beispiel an einem Tag 15 neue Fälle. Kein Wunder, dass wir in New South Wales 15 neue Fälle haben. Die Leute stehen 7 Stunden an, nur um einen Test zu bekommen. Und je mehr Leute getestet werden, umso mehr Fälle tauchen auf. Und wenn man bedenkt, was der Coronavirus ist, es ist ein Grippestamm. Und Grippe gab es schon immer. Tatsächlich sterben jetzt nicht so viele Leute an Corona, wie normalerweise an der Grippe sterben. Man muss sich nur die Zahlen ansehen. Doch leider sind die Zahlen nicht so korrekt. Meine Tochter erzählte mir von einem ihrer Nachbarn. Der kleine Junge war in einem Bach ertrunken. Er war 12 und fiel ins Wasser. Seine Kleider verfingen sich in Ästen und er ertrank. Aber auf den Totenschein schrieb der Arzt Coronavirus. Er starb also an Corona. Die Eltern wurden wütend und aufgebracht. Sie sagten dem Arzt, unser Junge ertrank und Sie schreiben Corona auf den Totenschein. Er sagte, nun, wir haben ihn getestet und er hatte das Coronavirus. Bedeutet das, dass die Leichen testen? Warum machen sie das? Es ist eigentlich eine ganz einfache Rechnung. Er starb. Er war sogar schon tot, als die Sanitäter kamen. Und es gibt auch keinen Zweifel, woran er starb. Mein Mann sagt dazu, es sieht so aus, als ob jetzt keiner mehr an Altersschwäche stirbt. Sie scheinen Coronavirus darauf zu schreiben. Wenn jemand vor 3 Jahren mit 90 an der Grippe starb, kam das nicht in der Zeitung. Aber wenn Sie heute an der Grippe sterben, obwohl Sie schon in Ihren 90ern sind, dann macht das Schlagzeilen in den Nachrichten, ein weiterer Corona-Toter. Viele Leute leben in Furcht. Sie fürchten sich vor Menschen ohne Masken. Sie fürchten sich, jemandem nahe zu kommen. Gott sagt im 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Gebrauchen wir doch unseren gesunden Menschenverstand. Nicht mehr Corona-Tote als sonst durch die Grippe. Und wie ich schon sagte, wenn es Lungenkrebs ist, wird es Coronavirus genannt. Ist es Lungenentzündung, wird Coronavirus gesagt. Die Zahlen sind in Wirklichkeit nicht korrekt. Aber wenn man zu worlddominus.com geht, heißt es dort, dass 98,8% der Menschen, die den Coronavirus bekommen, wieder gesund werden. Laut ihnen sind es ungefähr 2% schwere Erkrankungen. Nicht tödlich, aber schwer. Man findet außerdem, was auch zugegeben wird, dass Menschen, die am Coronavirus sterben, schon bestehende gesundheitliche Probleme hatten. Nehmen wir an, jemand hat Lungenkrebs und stirbt. Dann steht auf dem Totenschein Coronavirus. Wäre er vor 2 Jahren gestorben, wäre dort Lungenkrebs gestanden. Es ist also schwer, sich ein akkurates Bild zu machen, wenn man die Zahlen in Betracht zieht. Aber wenn sich 99% vom Coronavirus erholen, warum sagen Sie dann, dass wir geimpft werden müssen? Wenn man sich die jährlichen Sterbestatistiken ansieht, sterben Millionen an Krankheiten, die mit dem Rauchen in Zusammenhang stehen, aber Zigaretten wurden nicht verboten. Millionen sterben an Krankheiten, die mit Alkohol in Zusammenhang stehen, aber sie haben Alkohol nicht verboten. Millionen sterben an Krebs und Millionen sterben an Herzkrankheiten. Und es gibt wirklich nicht viel Sinn, dass dieses Coronavirus herausgepickt wurde, dass ein Grippestamm ist. Und uns gesagt wird, dass wir geimpft werden müssen? Ich bin da sehr vorsichtig. Und dieser Impfstoff ist anders als alle bis jetzt erfundenen Impfstoffe. Er wurde hastig, ohne Billigung, durch die FDA durchgebracht. Vergessen Sie nicht, dass dieser Impfstoff keine reguläre Zulassung durch die FDA hat. Die Daten kommen durch, dass die Versuchstiere, die man mit dem Impfstoff geimpft hatte, alle starben. Es wurde hastig unter einem Notfallgesetz durchgebracht. Warum wurde es so schnell durchgebracht? Weil die Medien behaupten, dass es eine Krise ist, dass das eine Pandemie ist. Und in Wirklichkeit ist sie das gar nicht. Wie kann es eine Pandemie sein, wenn sich 99% wieder davon erholen? Wir mussten nie Masken tragen, als mehr Leute an der Grippe starben. Es ergibt tatsächlich alles keinen Sinn. Es wird mit der spanischen Grippe verglichen. Aber an der spanischen Grippe starben mehr als 20 Millionen Menschen. Aber davon sind die Zahlen weit entfernt. Ich habe mit Menschen in Indien gesprochen. Ich habe auch mit einem Freund gesprochen, der einen befreundeten Arzt in Indien kennt. Sie sagten, die Menschen, die alle in Indien sterben und überall in die Nachrichten kommen, die waren alle geimpft. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und in Australien sind 1/3 derer, die auf Corona positiv getestet sind, geimpft. Bis jetzt gab es dieses Jahr erst 2 Todesfälle. Vielleicht gibt es 1/3, von dem ich nichts weiß. Aber nur 2 Todesfälle in Australien und beide Male bei 90-Jährigen. 90-Jährige. Nun, kein Tod ist gut. Verstehen Sie mich da bitte nicht falsch. Tod ist immer etwas Trauriges. Aber wenn jemand schon in seinen 90ern ist, dann wird er nicht mehr lang leben. Mein Vater starb vor 3 Jahren mit 92. Wenn er heute sterben würde, dann wäre es Coronavirus auf dem Totenschein. Der gesunde Menschenverstand schaut sich das an und sagt, etwas stimmt hier nicht. Und wenn es nur eine Grippe ist, dann müssen wir doch nur zu Hause bleiben, uns ausruhen, die Grippebombe nehmen. Die Grippebombe finden Sie immer im Vortrag zu wickeln und umschlägen. Sie besteht aus Knoblauch und Ingwer, Zitrone und Honig, Cayennepfeffer und ein Tropfen Eukalyptusöl und warmes Wasser. Und das nehmen Sie 3-mal täglich und Ihre Erkältung oder Ihre Grippe wird in ein paar Tagen vorbei sein. Das ist eine Zeit für leichte Kost, eine Zeit, in der man frische Luft braucht. Es ist eine Zeit, um innezuhalten. Ellen White schreibt in Spiritual Drifts, Band 4, Seite 134, Medikamente heilen keine Krankheiten. Sie verändern nur deren Form und Sitz. Die Natur allein ist der wirksame Wiederhersteller. Und wie viel besser könnte sie ihre Aufgabe erfüllen, wenn sie sich selbst überlassen wäre. Aber dieses Vorrecht wird ihr selten gewährt. Denn wir haben ein erstaunliches Immunsystem. Wir haben ein machtvolles Immunsystem, das die Fähigkeit hat, sich selbst zu heilen. Alles, was es braucht, sind die richtigen Bedingungen. Und wenn man dem Körper die richtigen Bedingungen gewährt, sodass die weißen Blutkörperchen gut funktionieren und auch die roten Blutkörperchen genug Sauerstoff, Nährstoffe und Wasser haben und man wechselwarme Wasseranwendungen nutzt, um sicherzustellen, dass die Abfallstoffe entfernt werden, dann wird der Körper heilen und er wird sehr gut heilen. Bitte seien Sie achtsam mit Ihrem Körper. Denken Sie bitte darüber nach, diese Gesetze umzusetzen, damit Ihr Immunsystem die Fähigkeit hat, gut zu funktionieren. Da kommt oft die Frage, ja, aber was ist, wenn ich Antibiotika genommen habe und ich meine Darmflora wieder aufbauen muss? Nun, in Deutschland haben Sie ein paar Nahrungsmittel, die gesunde oder natürliche Bakterien enthalten. Diese haben die Fähigkeit, das wieder aufzubauen. Eins davon ist Sauerkraut, Ihr fermentierter Weißkohl, eine sehr gute Quelle für Lactobacillus acidophilus, sehr hilfreich beim Aufbau der Darmflora. Auch Ihr Sauerteigbrot, oder das genauere Wort dafür wäre Ihr fermentiertes Brot. Auch diese Brote enthalten diese guten oder gesunden Bakterien, die dabei helfen, das aufzubauen. Das sollte man einfach jeden Tag nehmen. Bitte denken Sie an die Mäßigkeit. Hören Sie bitte auf, dem Körper irgendetwas zuzuführen, die Ihre gute Darmflora beschädigen kann. Wir brauchen Respekt für diesen erstaunlichen, von Gott gegebenen Körper mit dieser innewohnenden Fähigkeit, sich selbst zu heilen. Bitte denken Sie über die Dinge nach, die ich Ihnen heute vorgestellt habe, und trauen Sie vertrauensvoll Ihrem Körper, den Gott uns gab, in diesen Körper, der die Fähigkeit hat, sich selbst zu heilen.